Ja, diese Montage, die sind verlässlich, genauso verlässlich wie das am 24. Dezember der Weihnachtsmann kommt und das natürlich regelmäßig mit Sergi Lochthofen im Espresso-Plausch gesprochen wird. Hallo, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie.
Ja, Weihnachten ist am 24. Dezember. Ist das für Sie eigentlich ein besonderer Tag? Merken Sie ja selber, wie Sie so ein bisschen runterfahren und alles ein bisschen entspannter ist?
Naja, das ist in unserem Kulturkreis nicht zu vermeiden und es ist ja auch schön so. Ich meine, die Menschen haben sich ja nicht zufällig das in der dunkelsten Zeit hingelegt, so ein schönes Fest. Also ich glaube, es hat auch nicht nur, jetzt sagen wir, diese historisch-kulturellen, religiösen Hintergründe, sondern da ist auch einfach ein tiefer Reflex in dieser Zeit, irgend ein bisschen Licht, ein bisschen was freundlich zu sagen. Übrigens, als erstes die positive Nachricht des Tages, die Tage werden wieder länger.
Das stimmt, wir hatten jetzt den Winteranfang am Freitag, das war der kürzeste Tag und jetzt geht's schon wieder in die andere Richtung. Und
sehen Sie, wie schön wir es hier haben. Ich meine, es wird ja immerhin noch hell. Da, wo ich geboren bin, in Vorkuta, hinterm Polarkreis, wo diese Lagerregion war, also Archipel Gulag, eigentlich eines dieser Inselgebiete, da ist im Augenblick Polarnacht bis zum 27. Dezember, das heißt fast 14 Tage lang keine Sonne.
Ich frage mich natürlich,
das war für die Kinder nicht gut, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Das war dann, sehe ich, auch unter anderem deswegen nicht so eine einfache Kindheit. Wir springen mal direkt hinein ins Nachrichtengeschehen. Und bevor wir die einzelnen Nachrichten der vergangenen Tage aufbereiten, können wir vielleicht mal so ein bisschen über Nachrichten an sich sprechen, wie glaubwürdig sie sind. Denn der aktuelle Spiegel hat aufgemacht in eigener Sache, sagen, was ist, und hat gesagt, dass ein Chefredakteur, beziehungsweise ein normaler Redakteur war es, Klaas Relotius,
ein Reporter,
aber er war am Ende schon in Redakteursfunktion. Er war dann angestellt, anfangs noch freier. Und er hat wirklich mehrere Berichte gefälscht. Das ist jetzt nur rausgekommen, das ist so Themen jetzt auch in den anderen Medien. Und deswegen frage ich auch Sie so ein bisschen, was heißt das für den Spiegel jetzt konkret? Man hat ja immerhin selber jetzt gesagt, wir gehen jetzt nach vorn. Und was heißt das für die Glaubwürdigkeit des Journalismus im Allgemeinen? Was können wir daraus lernen vielleicht sogar bestenfalls?
Also erstens gehe ich mal davon aus, dass jeder vernünftige Mensch nach einer Woche das abhakt und sagt, gut, das passiert in allen Branchen. Das ist nicht schön. Das ist sogar für jemanden, der selbst lange Jahre eine Redaktion geleitet hat und Journalist war, also wirklich auch eine sehr unangenehme Geschichte. Aber sie kommt vor im Leben. Schauen Sie mal, wenn so ein Autounternehmen 100.000 Autos zurückholt, weil irgendwelche Bolzen an der Bremse nicht halten, dann sind die Dinge viel gefährlicher als zum Beispiel eben halt im Journalismus. Es ist, was ich so sehe, auch ein bisschen übertrieben, was man jetzt daraus macht. Sowohl beim Spiegel, die haben sich jetzt ganz nach vorne gestellt und sind im Aufklären von niemandem zu toppen. Da macht man schon wieder das Überdrehte, was heutzutage so üblich ist. Also jede Geschichte wird hochgeblasen bis zur Größe. Aber es ist ein unangenehmer Unfall. Ein sehr ehrgeiziger, talentierter junger Mann, muss man sagen, aber eben halt vom falschen Ehrgeiz zerfressen, hat an der Stelle, wo es dann halt nicht mehr ganz so spannend war, die Sache ein bisschen spannender gemacht. Das sollte man nicht tun. Meine Überzeugung, dass wir heute in einer Zeit leben, wo man sich sehr gut informieren kann, auch mit Hilfe des Spiegels, mit der Süddeutschen, für die hat er ja auch geschrieben, oder für die Taz, oder für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Also ich glaube, grundsätzlich sollte man an so einem Fall nicht das ganze Thema abhandeln und den Unsinn, der da draußen zum Teil behauptet wird von Lügenpresse, auf diese Weise befeuern.
Deswegen will ich das auch gar nicht zu lange jetzt abhandeln, das Thema, aber ich möchte Sie nochmal als ehemaligen langjährigen Chefredakteur fragen. Im Endeffekt, wenn es immer so heißt, Sicherungssysteme, die müssen besser funktionieren, aber es hat auch was mit Grundvertrauen in die Redakteure zu tun. Also wenn jemand lügen möchte, kann man das nicht hundertprozentig überprüfen, gerade wenn das irgendeine Geschichte im Ausland ist, sondern da hat es doch eher was mit einem Vertrauen in die Redakteure zu tun.
Ach, ich muss Sie wirklich ein bisschen enttäuschen. Ich glaube, die meisten Fehler, das ist jetzt meine Erfahrung, passieren aus Dummheit und aus Unwissen. Das heißt also, natürlich haben wir Texte sehr unterschiedlicher Tiefe. Die einen sind sehr professionell, haben großes Wissen in der Arbeit angesammelt und können auf diese Art und Weise natürlich über vieles auch viel detaillierter, viel sachkundiger berichten. Andere wischen drüber hinweg. Ich hatte auch mal Kollegen gehabt, die konnten ihnen eine ganze Seite in 2 Stunden vollschreiben. Nur hat man ihnen hinterher gesagt, da fehlt doch das. Dann sind die weggegangen, in der Stunde kamen die wieder mit einer Seite wieder. Ich hatte mein Leben lang große Schwierigkeiten, so große Beiträge zu schreiben. Ich glaube, wenn Sie jetzt ins Archiv gehen, da finden Sie von mir vielleicht 2, 3 Sachen, also als Solzhenitsyn gestorben ist oder so, wo ich einen großen Beitrag mal geschrieben habe. Ansonsten habe ich einen großen Respekt davor gehabt, Menschen einfach voll zu labern. Ich will sagen, Dies ist eine spezielle Situation, da hat jemand Reportagen gefälscht, das heißt, er ist an vielen Orten nicht gewesen, hat mit den Menschen nicht gesprochen, hat dramatisiert, hat sich selbst in den Vordergrund gespielt, er hat ja sogar Spenden gesammelt. Also jemand, der wirklich zwar Talent hat, er schreibt ja gut, aber eben halt vom falschen Ehrgeiz zerfressen ist. Und auf der anderen Seite gibt es viele, viele auch Nachrichten, wo man sagt, ja Junge, stell dir mal noch eine Frage, stell dir noch mal eine Frage und dann kriegen wir das vielleicht noch rund, die ganze Sache. Also es ist mehr die Unzulänglichkeit unseres Tuns, sage ich mal, die mich da immer beschäftigt an dieser Stelle, als dass tatsächlich so viele fälschlich etwas reinsetzen. Natürlich gibt es die Fälscher auch. Schauen Sie mal Donald Trump, was der erzählt am herrlichen Tag. Also da sagen Sie, hallo, was soll ich damit machen als Journalist? Also ich an dieser Stelle, ich würde sagen, wirklich das Ganze in dem kleineren Topf kochen, nicht in dem großen. So ein Drama ist es nicht. Für die Spiegelleute schon. Sie waren zum Teil sehr überheblich. Sie waren der Meinung, sie können über Wasser laufen. Wir sind heute am Weihnachtstag, also sei ein solches Bild auch erlaubt. Ich habe das sogar wörtlich mal vom Leindecker, von Ihrem großen Aufklärer mal gehört. Er hat sich selbst sehr selbstkritisch dazu geäußert. Aber im Großen und Ganzen glaube ich dem Spiegel auch heute, wenn ich ihn in die Hand nehme oder Süddeutschen Zeitung morgen, mehr und jederzeit besser informiert zu sein, als es in jedem Internetportal der Fall ist und in jeder wirklich Presseerklärung der AfD.
Springen wir doch mal direkt hinein in die Nachrichten und reden nicht nur darüber, wie sie gemacht werden. Und da kommen wir auch diesmal nicht an Donald Trump vorbei. Sein Verteidigungsminister James Mattis hat den Hut genommen, seinen Rückzug angekündigt. Ein Nachfolger ist jetzt schon bekannt geworden. Sein Stellvertreter Patrick Shanahan wird es werden. Vorher hat aber noch James Mattis in einer seiner letzten Amtshandlungen den Rückzug der US-Truppen aus Syrien angeordnet. Das war wahrscheinlich der Streitpunkt. Was heißt das jetzt für die Verteidigungsstrategie der USA jetzt in den nächsten Monaten, wenn da sozusagen ein Wechsel erfolgt?
Naja, es ist ja schon viel darüber berichtet worden. Also erstens würde ich mal sagen, es ist so in Washington so, dass jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, noch Minister werden kann bei Donald Trump, weil es ja wie, seine Regierung funktioniert ja wie ein Durchlauferhitzer. Es ist, sage ich mal, wie in einem Hollywood-Drehbuch. Wenn man das so im Kino sehen würde, würde man drüber lachen über den aufgeblasenen Mann mit der komischen Frisur, aber es ist eben halt Realität. Und mich bewegt nicht so sehr allein das Thema, das ja schon katastrophal genug ist, dass die Verbündeten, die wirklich den Kopf hingehalten, die Kurden allein gelassen werden, verraten werden einfach. Wir auch nicht wissen, welche Art von Kriegsführung dort weiter jetzt stattfindet. Die Türken rücken ja schon vor und nach. Also es ist schrecklich, was da passiert. Ich bin sonst nicht jemand, der amerikanische Einsätze, Kriegseinsätze toll findet, aber zumindest gab es eine gewisse Balance und der IS ist zurückgedrängt worden. Und in der Gemeinschaft, Russen, Amerikaner, Iraner, auch die Türken, es nützt ja alles nichts, sie sind dort da. Hätte man vielleicht gemeinsam durch Fingerhaken ziehen, am Tisch verhandeln, etwas, sagen wir mal, Zukunft gewinnen können an dieser Stelle. Das ist jetzt sehr fragil geworden und dass die Verbündeten, die Franzosen, die Briten, die Deutschen düpiert dastehen, weil sie wiederum genauso wie das politische Washington einfach von einem Tag auf den anderen mit Tatsachen konfrontiert werden, die man so nicht für möglich gehalten hat. Das zeigt, wie unsinnig es ist, Menschen auch in der Demokratie zu wählen, die nicht vorbereitet sind für das, was sie zu tun haben. Und das ist ja eine Tendenz, die betrifft ja nicht nur Amerika, die gibt es bei uns ja auch zunehmend, die gibt es in England, die gibt es in Frankreich. Das heißt, es ist nicht einfach mal Frust ablassen, wenn man solchen Leuten Macht überlässt, sondern es ist zerstörerisch. Und insofern hoffe ich doch zumindest, dass dieses Beispiel Donald Trump mit dem ganzen Unsinn, den er da veranstaltet, erstens nicht zu einer größeren Katastrophe führt, weil auch das kann über Nacht dort passieren. Und zweitens, wir alle hier in Europa wenigstens ein bisschen vernünftiger sind und lernen auch viele Menschen, die sonst gleich zielgültig sind zur Politik, sagen, hallo, also ich bin jetzt kein Fan von der Partei, aber ich möchte nicht, dass bei uns solche Verhältnisse sind. Das ist für mich sozusagen immer wieder so die Blaupause, vor der das stattfindet.
Heißt das, solange jetzt Trump am Ruder ist, dass die USA damit als verlässlicher Partner, ist sie ja schon so ein bisschen ausgeschieden ist, dass die Europäer selber einem besseren Verteidigungsbündnis arbeiten müssen?
Das ist sicherlich ohnehin die Zielrichtung gewesen, dass man miteinander besser koordiniert, denn es ist ja viel Unsinn und viel Geld sinnlos ausgegeben worden in Europa, weil jeder seine eigenen nationalen Dinge gemacht hat. Das heißt, auch wenn die Nationalisten, und Donald Trump ist ja einer, jetzt nach vorne drücken, und natürlich auch an anderen Stellen Nationalisten im Vormarsch sind, die bewirken doch zum Teil ein Nachdenken darüber, wie kann man die internationalen Kontakte besser pflegen. Aber was mich natürlich daran stört, wir bewegen uns völlig in die falsche Richtung. Das heißt, es ist ja nicht so, dass zu wenig Waffen in dieser Welt sind, zu wenig Waffen im Nahen Osten, zu wenig Waffen in Afrika, da wo die Kriege stattfinden. Nein, wir werden die Welt, die Russen, die Amerikaner und in erster Linie die Amerikaner im Augenblick, die ein großes Aufrüstungsprogramm unbedingt betreiben wollen, wir werden sie noch mehr mit Waffen aufpumpen, das macht sie nicht sicher. Im Gegenteil, das Geld wird dringend gebraucht, um einen ganzen Kontinent wie Afrika irgendwie zu stabilisieren, Entwicklung dort voranzutreiben, Bildung den jungen Menschen. Es wachsen ja dort ganz viele Generationen an jungen Menschen heran, die keine Zukunft haben. Deswegen gehen die ja dort weg. Also das heißt, wir haben wirklich schwere Aufgaben. Mit diesem Geld wäre was zu tun und genau das Gegenteil machen die Amerikaner und die Europäer infolgedessen und die Russen und die Chinesen treiben das mit an und machen das auch gern mit, obwohl auch sie es sich angesichts der Probleme, die sie im Land haben, gar nicht leisten können.
Bleiben wir gedanklich noch ein bisschen in den USA. Und zwar gibt es da jetzt eine Haushaltssperre, Government Shutdown genannt. Die gilt nun, das heißt, rund 400 Staatsbedienstete werden aktuell in den Zwangsurlaub geschickt. Streitpunkt soll wohl sein, die geplante Mauer zu Mexiko, die Trump bauen will. Die Demokraten wollen dafür kein Geld ausgeben. Ist das wirklich der Grund? Und wer wird am Ende sozusagen das Gesicht wahren?
Ach, mich juckt eigentlich das Gesicht wahren an dieser Stelle weit weniger. Es zeigt erstens die Art, wie Politik gemacht hat. Donald Trump ist ein Gambler, das heißt ein Spieler, ein Spekulant. Ihm ist völlig egal, dass hunderttausende Menschen jetzt einfach, sag ich mal, nach Hause geschickt werden oder zum Teil arbeiten müssen, ohne dass sie dafür erstmal bezahlt werden. Das ist, also es wird auf dem Rücken auch der Bevölkerung, selbst der Touristen, die nach New York oder Washington kommen, weil ein Teil der vom Bund, also das heißt von den Vereinigten Staaten selbst geführten Museen, der nationalen Museen, ja geschlossen ist, weil die Leute einfach ja kein Geld dafür kriegen und nicht mehr dahin gehen. Das heißt, es wird hier ein Fingerhaken, ich will das Wort nochmal benehmen, ausgetragen auf dem Rücken von vielen anderen Menschen. Und hier geht es darum, mehr oder weniger, Donald Trump hat ein paar Wahlversprechen gemacht, die unsinnig waren. Eins davon ist die Mauer. Wir wissen ja aus unserer leidlichen Erfahrung hier, dass Mauern ja nun, sagen wir, nur bedingt in irgendeiner Art und Weise Probleme mitlösen können, in diesem Fall sicherlich überhaupt nicht. Wir haben hier ein Meer zwischen Afrika und Europa und trotzdem kommen 100.000 Menschen zu uns. Das heißt also, das ist alles unsinnig, aber er will das durchsetzen, weil er es vollmundig versprochen hat. Und die anderen fühlen natürlich etwas mehr Kraft. Im Repräsentantenhaus haben sie die Mehrheit, noch nicht, aber inzwischen ist sie schon mehr oder weniger präsent, diese Mehrheit. Die beginnt ja erst im Januar, die neue, sag ich mal, Periode. Trotzdem kann Donald Trump sich nicht durchsetzen. Hier geht es um Fingerhackeln, aber das ist wirklich die Verantwortung des amerikanischen Präsidenten, dass die Regierung arbeitsfähig ist. Und der Verzicht auf die Mauer wird natürlich sofort führen, dass diese Krise beendet ist. Das zeigt, wir haben es hier mit einem Pokerspieler zu tun. Und es ist natürlich schrecklich für ein Land von dieser Bedeutung. Es ist ein Unterschied, ob das irgendwo in Andorra oder in San Marino stattfindet. Aber Amerika ist einfach wichtig und auch für die Stabilität in dieser Welt. Und wenn da vorne jemand dran ist, der bereit ist, zum Äußersten zu gehen aus dieser Situation heraus, nun ja, das ist nicht gut für uns alle.
Blicken wir mal weg von den USA und vielleicht geht es bei uns ja ein bisschen vorbildlicher zu, was Politik angeht. Zumindest ja, das ist ein schwieriger.
Noch ruhiger, die Europäer sind noch besonnener. Ja.
Naja, die Deutschen zumindest, was die Nachfolge innerhalb der CDU, mal auf die CDU zu kommen, jetzt bei dem Parteivorsitz, das ging ja sehr demokratisch zu, drei Kandidaten, am Ende hat Annegret Kramp-Karrenbauer gewonnen. Das war ja sowas, wo man ja wirklich fast Werbung für die Demokratie machen konnte. Und einer der Unterlegenen, Friedrich Merz, der bleibt weiter im Gespräch, er hat sich wohl als Minister ins Gespräch gebracht. Das war jetzt meine Frage. Ist das jetzt eher selbst mit Hilfe der Bild-Zeitung? Also wie ist das zu bewerten, was Friedrich Merz da macht?
Naja, erstens gibt es unterschiedliche Verlierer. Es gibt welche, die das in Würde machen, sagen, gut, okay, ich habe mir jetzt Hoffnung gemacht, ich bin unterlegen und sage ich mal, nehme das in Würde zur Kenntnis. Das ist nicht nur bei Herrn Merz nicht der Fall, das ist bei Schäuble nicht der Fall, das ist bei einem Teil dieser CDU, dem konservativen Teil, nicht der Fall, weil man ähnlich wie die AfD insgesamt, also bei dem Pegida, wenn Sie hören, wir sind das Volk, also die paar Hanseln, die da rumlaufen, das heißt, man überträgt die eigenen Auffassungen auf alle und sagt, wir sind hier einfach nur um einen Sieg bestohlen worden. Der Friedrich Merz hat an dem Tag einen schlechten Tag gehabt und konnte nicht richtig reden. Und Kahnbauer hat nun so auf die Tränendrüse gedrückt und das hat sie nun gewonnen. Und das ist ja nur sehr knapp und eigentlich wäre ja der Sieg an Friedrich Merz gegangen. Das heißt, dieser ganze Klüngel drumherum sind nach Rache. Sie haben zweimal gegen die Merkel im großen Stil verloren alle. Denn das ist ja letztlich ein sozusagen Kräftemessen auch mit Angela Merkel. Und sie sinnen jetzt nach irgendeiner Art von Rache und so bringt man so plötzlich Herrn Merz ins Gespräch, was ja ein bisschen peinlich in dieser Situation ist, wenn er sich selbst da ins Gespräch bringt. Aber es zeigt, dass alles ist nicht vorbei, die Gräben sind nicht zu und während mit Sicherheit, wenn Kramp-Karrenbauer unterlegen war, sie die Konsequenzen gezogen hätte, das war ja vorauszusehen, tut es Herr Merz nicht. Er will nach wie vor, und darum geht es ihm, ihm geht es nicht um den CDU-Vorsitz, ihm geht es darum, Kanzler zu werden und der Merkel zu zeigen, dass er letztlich am längeren Hebel gesessen hat die ganze Zeit. Nun, das beschert uns mit Sicherheit im kommenden Jahr noch einige Unruhe, denn sie werden an ihrem Stuhl weiter sägen und nicht, sagen wir, in Ruhe Deutschland, sagen wir, in diesen stürmischen Zeiten relativ ruhig regieren lassen.
Das werden wir übrigens mal schauen, wie in einem Jahr das dann ist, die Situation, ob wir dann wirklich noch über Friedrich Merz reden oder ob sich's dann vielleicht ganz erledigt hat. Und da Sie gerade das Jahr 2019 ansprechen, das ist vielleicht am Ende des Gesprächs die Frage an Sie. Was machen Sie am 9. Juli 2019, wenn Bob Dylan nach Erfurt kommt?
Ach, ich werde natürlich, höchstwahrscheinlich, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, in der Messe sein oben, weil ich seit frühen Jahren, ich gehöre ja zu den Kindern sozusagen, die oder jungen Leuten, die in 60er Jahren groß geworden sind, also weiß noch, ich kenne noch die Zeit, wo Bob Dylan Blowing in the Wind gesungen hat, aber damals noch als Volkssänger, bis er dann die Elektrogitarre in die Hand nahm und Like a Rolling Stone hinlegte. Also es ist schon einer der letzten sozusagen, die diese Zeit, diese wirklich prägende Zeit für die Musikwelt mitgestaltet haben. Er ist einer der drei, vier Großen, die es da überhaupt gibt. Insofern sagen wir die Gelegenheit, ihn noch halb lebendig da auf der Bühne zu sehen. Ich war das letzte Mal in Leipzig im Gewandhaus, was sagen wir von der Größe her natürlich ein anderes Konzert ist als so eine große Messehalle. War sehr gut. Man hat sogar zwei, drei Songs, die er geschrieben, gesungen hat oder interpretiert, hat sogar wiedererkennen können, was bei Bob Dylan im Alter schon nicht ganz einfach ist. Er zerlegt ja alles, erfindet sich täglich neu. Das ist schon spannend an dieser Stelle. Und insofern sage ich mal, solange er noch auf der Bühne steht und Mick Jagger da irgendwo am Horizont rumhüpft, da glaube ich, sind wir auch noch nicht ganz alt. Also insofern sage ich mal, selbstverständlich freut mich, dass er kommt. Wenngleich, sage ich mal, es natürlich nicht zu toppen ist, Anfang der 90er Jahre war in Gotha, hat er hinterm Museum gespielt, auf so einer Bühne. Das war für mich sozusagen ein surreales Erlebnis, Bob Dylan in Gotha und dann an einer Stelle, wo ich selber im Park als Kind gespielt habe. Aber so ist halt unsere Welt, die ist voller Überraschung.
Also Sie haben ihn schon mehrfach gesehen und...
Ja, natürlich. Ich bin ja auch bei jedem Rolling Stones Konzert gewesen, obwohl ich jetzt, sag ich mal, ein wirklich bekennender Lennon-Fan bin. Trotzdem Mick Jagger und Keith Richards sind schon natürlich für diese Zeit gut gewesen und sind auch immer noch unterwegs. Sind schon seit 30 Jahren, 40 Jahren tot, aber das wissen sie noch nicht. Also sie singen die alten Songs noch ganz gut, ja.
Dann sollten Sie heute noch ein bisschen länger das RIP verfolgen, Herr Lochthofen, weil es wird auch um die Beatles und die Rolling Stones...
Sie haben ja ganz außer Acht gelassen, ja, heute noch. Ja, also die Polizisten in Frankfurt, die sich rechtsradikal anschließen. Das ist ein Thema, was wir im Auge behalten müssen.
Dann werden wir das nächste Woche besprechen. Ja.
Gut, also wir schneiden einfach die Dinge ab. Und ich habe noch eine schöne Geschichte. Wir müssen uns ja noch entschuldigen. Der Messerstecher von Nürnberg stellte sich raus, obwohl der Innenminister, der Bayerische, das behauptet hat. Sie wissen ja noch, das ist der mit dem, es gibt auch schöne Neger oder gute Neger, ja. Mhm. Der Herr Herrmann. Also dieser peinliche Mann, der hat nur gesagt, das wäre ein Thüringer gewesen. Also wir müssen jetzt die Thüringer reinwaschen. Er war aus Sachsen-Anhalt, der Mann, ja.
Also auch das ist geklärt. Nicht Thüringer, sondern Sachsen-Anhalt-Tiner.
Nur ein Satz dazu. In Österreich, was man ja mal wieder heranzieht, wenn man die deutschen Verhältnisse analysiert und sagt, schaut mal, in Österreich sind sie ja schon so weit und so weiter und die machen die Unterschrift nicht und das nicht. Die Kronzeitung, das ist so praktisch die Bildzeitung, die hat noch eine viel höhere Auflage, also gemessen an der Bevölkerung dort, die hat über den Fall in Nürnberg berichtet, hat aber nicht darauf hingewiesen, dass es ein blonder, weißer Mann gewesen ist. Das heißt, der Messerstecher ist für die immer noch höchstwahrscheinlich ein Mann mit Migrationshintergrund. Das heißt, die sind schon in der Selbstzensur dort so weit, unter dem Druck ihrer Leserschaft und dem rechten Druck, dass sie nicht mal die Fakten mitteilen, die darauf hindeuten, dass der Mann halt einen anderen Hintergrund hat, als es sonst vielleicht vorstellbar ist, wer mit Messern rumläuft. Ich will nur zeigen, wir haben viel zu tun fürs nächste Jahr.
Viel zu tun fürs nächste Jahr und wie gesagt, werden Sie noch einmal sprechen zu Silvester. Und dass ich jetzt Sie so ein bisschen abgeschnitten habe, hat damit zu tun, dass ich noch ein Geschenk, ein akustisches für Sie natürlich habe, weil ich möchte Ihnen erstmal frohes Fest natürlich wünschen und ich habe jetzt nochmal einen Song von Bob Dylan reingemacht und zwar, als Sie so um die 10 Jahre alt waren, Sie haben ihn eben auch schon namentlich erwähnt, den Song, nämlich Blowing in the Wind.
Mann, das ist ja nochmal ein schöner, versöhnlicher fast Ausgang für das Jahr. Also ich wünsche unseren Zuhörern eine schöne Woche. Lassen Sie sich reich beschenken und wir hören uns am Montag wieder.
Genau. Wiederschauen.
Tschüss.